Triggerwarnung. In dieser Episode geht es zeitweise auch um Suizid. Wenn ihr oder jemand, den ihr kennt, mit Gedanken an Suizid zu kämpfen habt, zögert bitte nicht, euch bei professionellen Anlaufstellen zu melden, wie zum Beispiel der Telefonseelsorge oder der bundesweiten Krisenhotline. Wir verlinken euch ein paar Hilfsstellen in den Shownotes.
Wall Street fraud who masterminded the largest Ponzi scheme in history.
Wall Street's biggest swindler ever, now behind bars.
Un clásico esquema de Ponzi, Madoff.
One of the most respected figures on Wall Street, the investment Midas touch.
Er wird beschuldigt, einen enormen Betrug begangen zu haben.
A legendary broker involved in a huge fraud estimated at $50 billion.
Bernard Madoff.
Bernard Madoff.
Bernard Madoff.
Bernie Madoff.
Macht und Millionen. Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
Hallo und willkommen zurück zu Macht und Millionen und der mittlerweile 6. Staffel, Kajan. Kannst du es glauben?
Ja, Wahnsinn. Wir sind wieder da nach einer wochenlangen Sommerpause. Aber es war auch ein toller Sommer. Ich liebe ja diesen Berliner Sommer, wenn sie alle weg sind und an den Seen so viel Platz ist und man einfach so viel Spaß haben kann in Berlin, weil die Stadt so unglaublich schön leer ist. Das liebe ich.
Ja, und wir müssen auch sagen, diese Pause brauchten wir mal, um mal wieder ein bisschen Energie aufzutanken. Und jetzt können wir aber sagen, jetzt sind wir mit ganz viel Energie zurück. Und bevor wir euch gleich erzählen, was wir uns Besonderes für die neue Staffel überlegt haben, haben wir noch ganz andere tolle News für euch. Ihr wünscht euch ja immer, dass wir häufiger und mehr Folgen veröffentlichen. Und das haben wir uns jetzt zu Herzen genommen und können jetzt verraten. Ab nächster Woche starten wir mit einem neuen Format. In dem neuen Podcast Macht und Millionen Scoops wollen wir euch noch näher in aktuelle Recherchen von Business Insider und von unserem Investigativteam mitnehmen. Was unterscheidet jetzt den neuen Podcast von Klassiker Macht und Millionen? Ja, es werden kürzere, knackige Folgen, knapp eine halbe Stunde mit einem aktuellen Fall und zeitnahen Recherchen, die unsere Investigativreporterinnen und Reporter von Business Insider exklusiv aufgedeckt haben. Ihr könnt in dem neuen Format hören, was unsere Reporterinnen und Reporter bei ihren Recherchen erleben, wenn sie Skandale, Verdachtsmomente und Fehlverhalten in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ans Tageslicht bringen. Die neuen Folgen Scoops erscheinen dann immer mittwochs, wöchentlich abwechselnd mit den regulären Macht und Millionen Folgen, und zwar hier auf diesem Kanal. Wenn ihr die erste Folge nächste Woche also nicht verpassen wollt, dann folgt uns hier, klickt die Glocke, falls ihr das nicht eh schon längst tut. So, Kajan, jetzt starten wir aber mal in die neue Staffel. Das ist ja auch eine ganz besondere für uns. Die 6. Staffel wird diesmal nämlich eine internationale.
Ja, wir haben ja bisher hauptsächlich so deutsche Fälle gemacht und es kam oftmals auch gerade bei Instagram oder auch bei den Live-Touren, wo wir viele von euch ja getroffen haben, der Wunsch auch, macht doch mal mehr internationale Fälle. Und da haben wir uns gedacht, okay, jetzt machen wir eine komplette Staffel mit 10 Folgen internationale Fälle. Und wir haben ja euch auch bei Instagram gefragt, was sind denn eure Favoriten? Und da kam ein tolles Feedback.
Ja, ganz, ganz viele Wünsche. Vielen Dank nochmal, dass ihr da so fleißig euch beteiligt. Und wir versuchen das immer aufzunehmen. Und einer dieser Wünsche ist jetzt tatsächlich die Folge, mit der wir heute starten. Das ist ein legendärer Fall, kann ich schon mal sagen. Wer könnte es anderes sein für den Start der 6. internationalen Staffel als Bernie L. Madoff, der Jahrhundertverbrecher? Bernard Madoff wurde auch das Monster der Wall Street genannt, ist wirklich ein amerikanischer Hedgefondsmanager und ehemaliger Vorsitzender der Nasdaq-Börse. Und er ist als Betrüger in die Geschichtsbücher eingegangen, kann man nicht anders sagen. Und zwar mit dem größten Schneeballsystembetrug aller Zeiten. Madoff versprach Anlegern auf der ganzen Welt mit seinen Fonds solide Renditen von 10% zu verdienen. Aber damit hat er mehr als 8000 Menschen in 119 Ländern betrogen. Die wurden zum Opfer. Und darunter waren unter anderem Persönlichkeiten wie sogar Steven Spielberg und ja auch viele Adlige und Königsfamilien aus Europa. Und die hatten entweder indirekt oder direkt bei ihm in sogenannte Dachfonds investiert. Und durch diese Investments dann sehr, sehr viel Geld verloren. Insgesamt 65 Milliarden Euro soll der Schaden betragen haben. Mit dem Geld der früheren Anleger wurden dann die späteren Anleger ausgezahlt und nicht mit den tatsächlichen Gewinnen aus den Investitionen, wie man vielleicht denken würde. Mehrere Jahrzehnte lang ging dieser Betrug gut und dieses Ponzi-System, wie das genannt wurde, wurde gefüttert, bis es dann 2008 in der Finanzkrise zusammenbrach und Bernard Madoff von dem FBI verhaftet wurde.
Und jetzt nehmen wir euch mal mit in diese Zeit. Es ist der 11. Dezember 2008, morgens. Bernie Madoff lebt mit seiner Frau Ruth dort in einem 7-Millionen-Penthouse und es klingelt morgens an der Tür. Zwei FBI-Agenten sind dort und sie fragen, muss man wirklich sagen, betont höflich und ja fast schon defensiv und sagen ihm, wir sind hier, um herauszufinden, ob es eine Begründung für all das gibt, die sie unschuldig aussehen lässt. Also wirklich fast schon freundlich fragen sie ihn und Madoff, der ja wusste zu dem Zeitpunkt, dass alles vorbei ist, sagt relativ kurz und trocken, es gibt keine Erklärung, die mich unschuldig aussehen lassen könnte. Ich habe Investoren mit Geld bezahlt, das nicht da war. Es war alles eine große Lüge. Nach diesem kurzen Geständnis wird er abgeführt von den FBI-Agenten und es ist das Ende des Jahrhundertbetrugs.
Wie hat dieser kleine Mann aus Queens, New York, es geschafft, so viele einflussreiche Menschen auf der ganzen Welt über fast, ja, 4 Jahrzehnte zu betrügen, ohne aufzufliegen? Das fragen wir uns heute in dieser Folge und gehen jetzt mit euch zurück in der Zeit. Und zwar zu der Kindheit Bernie Madoffs. Der wächst auf als Sohn osteuropäischer Einwanderer. Im Jahr 1938 ist er geboren. Und seine Kindheit verläuft eigentlich relativ unauffällig. Er wächst in der unteren Mittelschicht in Queens auf, in Laurelton, und geht da auf eine öffentliche Schule. Der Vater hatte zuerst ein florierendes Sportgeschäft und es lief eigentlich alles ganz gut. Bis er dann aber irgendwie mehrere Pleiten durchlebt hat, der Vater. Und dieses Scheitern des Vaters, das hat Bernie Madoff schon sehr früh in seinem Streben geprägt, etwas erreichen zu wollen.
Ja, er hat später gesagt, dieser Absturz des Vaters, das hat ihn in dem Ziel bekräftigt, später erfolgreich zu werden. Also er wusste nicht ganz genau, in welchem Bereich er erfolgreich sein wollte, aber er wollte es zeigen. Diese Geschichte haben wir häufig bei den Biografien von Betrügern. Und er macht dann seinen Highschool-Abschluss. Also er will dann halt auch an die Wall Street. Das ist schon relativ früh klar. Und normalerweise an der Wall Street sind ja sehr viel privilegierte Schichten, die dann an irgendwelchen Top-Universitäten in Stanford und Yale und Harvard studiert haben. Und Bernie Madoff fängt auch an zu studieren an einer eher Mittelklasse-Universität. Wenige Semester Jura, dann bricht er ab. Aber er träumt davon, berühmt und reich zu werden, und er finanziert diese erste Firma, die er dann aufmacht, auf sehr spektakuläre Weise. Und zwar ist er ein guter Schwimmer und er arbeitet dann als Rettungsschwimmer am Strand, wo die Schönen und Reichen sind. Und diese Geschichte mit dem Rettungsschwimmer, das ist für ihn auch etwas ganz Besonderes, weil später, als er dann auch selber reich und berühmt ist, lässt er sich eine Statue eines Rettungsschwimmers in seinen Garten bauen.
Was hat die für ihn symbolisiert?
Das ist so ein bisschen diese Aufstiegsgeschichte. Das ist ja das Besondere bei den Amerikanern. Das finde ich ja auch irgendwie toll. Das ist ja bei uns in Deutschland anders. Wenn da einer aufsteigt, da sind wir ja immer so ein bisschen misstrauisch und denken, oh, was könnte dahinter stecken? Ich meine, bei Bernie Madoff steckt ja wirklich was dahinter. Aber die Amerikaner lieben natürlich diese Geschichte vom Rettungsschwimmer und Bademeister zum Finanzguru und Finanzjongleur. Das war natürlich eine tolle Geschichte. Und hat er mit 22 Jahren, hat er dann $5.000 zusammen. Sein zweiter Job war übrigens auch interessant. Er hat Sprinkleranlagen eingebaut in die Gärten von den Reichen. Also 22 Jahre, er hat $5.000 zusammen und er gründet seine Firma Madoff Investment Securities.
Genau, und das zusammen quasi mit seiner Frau, die er sehr jung kennenlernt, die Ruth, du hast sie vorhin schon erwähnt. Und die ist auch wichtig für die Geschichte, weil ohne ihren Vater hätte er wahrscheinlich gar nicht seine erste Firma gründen können. Von dem leiht er sich Geld und mit dem Kundenstamm vor allen Dingen baut er sein neues Geschäft auf als eben ja Börsenmakler quasi, aber für die Penny Stocks. Also das sind abseits der Börse gehandelte, sehr, sehr niedrig evaluierte Aktien, die sonst kein anderer handeln wollte. Aber an denen hat sich Bernie versucht und hat so ein bisschen das später auch beschrieben. Er hat quasi die restlichen Brotstückchen, die die anderen Börsenmakler, die ja die reichen Kunden hatten, zurückgelassen hat, die hat er sich quasi geschnappt. Und das Besondere damals war ja noch, wir befinden uns daher jetzt noch in der Vergangenheit.
In den
60er Jahren. Und da gab es ja noch nicht dieses elektronische Trading. Das wurde alles noch per Telefon gemacht, gerade eben abseits der Börse.
Und er hat sich da eine lukrative Nische gesucht und auch gefunden als Börsenmakler, hat sich auch einen Ruf aufgebaut. Und ja, die Firma ist so Stück für Stück gewachsen. Und wir sind jetzt noch in dieser Phase ohne Betrug. Der legale Arm der Firma ist dort immer größer geworden. Und er hat dann auch seinen Bruder Peter dann 1970 eingestellt, der dann auch mit reinkommt. Es war eh so ein Familienunternehmen. Ne? Später sind dann ja noch die Söhne dazugekommen. Ruth war da auch so ein bisschen als Buchhalterin tätig. Wirklich eine tolle Aufsteigergeschichte. Er ist dann immer wichtiger geworden an der Wall Street, hat mehr Mitarbeiter eingestellt. Und er hat vor allen Dingen dann auch in den 70er Jahren etwas sehr früh erkannt.
Und zwar, dass die Computer immer wichtiger werden. Und sein Bruder Pete war Computerfachmann. Und den hat er dann eingespannt. Und das Interessante war, dass bei Bernie Madoff in der Firma technologische Neuerungen ausprobiert wurden, um eben diesen Börsenhandel zu automatisieren. Die waren damit relativ früh dran im Vergleich zu vielen anderen Firmen. Und so kam das dann, dass seine Firma irgendwann insgesamt 10% der an der Börse verfügbaren Aktien gehandelt hat, weil sie eben diese technologischen Neuerungen hatten, die die anderen noch nicht hatten.
Und dann gibt es ja die Nasdaq. Ne? Die kennen wir ja heutzutage mit den ganzen tollen Technologieaktien, wo ihr vielleicht mal Gewinne gemacht habt, aber vielleicht auch ein paar Verluste gemacht habt. Und die ist dann ja aufgebaut worden und einer, der daran mitgeholfen hat, und zwar an entscheidender Stelle, war Bernie Madoff, weil er hatte natürlich dieses Technologie-Know-how und die Nasdaq ist dann immer größer geworden und ist dann wirklich zu der entscheidenden Börsenplattform geworden. Aber die Anfänge waren natürlich relativ klein und da war Bernie von Anfang an dabei, auch im Aufsichtsrat der Nasdaq war er dabei und war so ein bisschen so der Pionier in diesem ganzen Technologiehandel und auch mit den Tech-Aktien.
Genau, und er ist dann sogar auch, hat sich da hochgearbeitet, ist da wirklich diese Karriereleiter hochgeklettert bei der Nasdaq, wurde sogar Vizepräsident, also war da wirklich ein ganz hohes Tier und natürlich auch sehr respektiert, weil wenn du bei so einer offiziellen Institution arbeitest, hast du natürlich ein wahnsinnig gutes Renommee und das hat er sich so über all die Jahre aufgebaut und er war auch ein super Börsenmakler, hatte auch ein super Gespür dafür. Aber wenn du reiner Börsenmakler bist, bist du nicht die Person, die besonders viel Geld macht. Die Leute, die das meiste Geld machen, das sind die Leute aus dem IA-Business, wie das in den USA genannt wird.
Wir lernen heute wieder was dazu. Wie heißt das IA-Business?
IA.
Wofür steht das?
Das steht für Investment Advisory, also übersetzt Anlageberatung letztendlich. Für die Reichen natürlich. Da verdienst du natürlich am meisten Geld, weil du da natürlich auch am meisten Provision dann nehmen kannst. Und da wollte er rein in dieses Geschäft. Und das baut er sich in den 80er Jahren auf. Und das macht er schlau, weil er hat dann relativ schnell vier sehr große Kunden, vier riesige Namen von, sagen wir mal, vier eher so väterlichen Freunden.
Kennt man in Deutschland nicht so. Da war zum Beispiel so ein Textilfabrikant dabei, ein Milliardär, Karl Shapiro. Und diese vier Freunde, die haben ihn dann auch wirklich über die ganzen Jahrzehnte begleitet.
Er hat das selbst mal ganz gut beschrieben in einem sehr bekannten Interview aus dem Gefängnis später heraus. Das hat der Journalist Steve Fishman mit ihm geführt, damals ein Reporter für das New York Magazine. Und der hat das später in einem Podcast Ponzi Supernova, dieses Gespräch, noch einmal dargestellt. Und da zeigen wir euch jetzt mal einen Ausschnitt draus.
I had four prime big clients. Jeffrey Picower, Norman Levy, Carl Shapiro and Stanley Chase. Commonly referred to as the Big Four.
They had a sense something was not right.
Right.
Okay. But they just, no one, everybody was greedy. Everybody wanted to go on, and I just went along with it.
By the 80s, late 80s, I was quite successful. Matter of fact, I mean, I was making at one point over $100 million a year.
So, und diese vier großen Kunden, die kamen alle so aus diesem Großraum New York. Da hat er angefangen, sich diesen Kundenstamm aufzubauen von Leuten, die investiert haben. Weil nur als Investor hast du dann auch das größere Renommee, als wenn du jetzt nur so der Börsenmakler bist. Und dann hat er ein neues Jagdrevier aufgemacht, und zwar in Florida. Und das war sehr spektakulär.
Er geht da in die Country Clubs. Da kommt man natürlich nur rein über Empfehlungen. Jetzt hatte er ja schon diese großen Namen als Freunde, ne? Und die haben ihm da natürlich auch weitere Empfehlungen ausgesprochen, haben ihm weitere Leute vorgestellt. Und in Florida, in Palm Beach, wird er Mitglied eines sehr wichtigen Country Clubs, dieses Country Clubs Palm Beach. Und da muss man sogar eine Aufnahmegebühr zahlen von 400.000 Euro allein, um da reinzukommen. Also wir sehen, mittlerweile macht Bernie Madoff ganz gut Geld, um da überhaupt reinzukommen. Und man muss auch nochmal nachweisen, dass man dieselbe Summe auch nochmal an wohltätige Zwecke gespendet hat.
Und das ist dann eine besondere Welt jetzt in Florida. Dort leben die wohlhabenden Senioren. Und diese ganze Club-Atmosphäre in Amerika, das muss man vielleicht nochmal erklären, weil dieser Palm Beach Country Club, das war ein ganz besonderer Club. Der wurde nämlich 1952 von Juden gegründet. Und zwar damals, das war mir auch gar nicht so klar bei der Recherche, kamen sie in die, ja, christlichen weißen Clubs nicht rein und haben ihren eigenen Club gegründet. Und dort gab es natürlich so einen besonderen exklusiven Zirkel. Und wer da drin war, der hatte nicht nur dieses Geld dafür, sondern da fühlte man sich auch miteinander verbunden. Und da entstand natürlich zwischen den Mitgliedern dieses Clubs ein ganz anderes Vertrauensverhältnis als in irgendeinem Golfclub Wannsee, sagen wir jetzt mal.
Ja klar, und vor allen Dingen natürlich auch ein ganz starkes Netzwerk, und zu dem gehörte dann Bernie Madoff auch ein Jude, muss man sagen. Und genau, die haben sich dann gegenseitig da alle unterstützt und auch gegenseitig eben auch mal gebeten, hier kannst du nicht mein Geld anlegen, lieber Bernie. Und er hat sich da aber immer auch ein bisschen rar gemacht, das war ja seine Strategie, und hat gesagt, nee, ich bin hier heute nur zum Golfspielen da. Lass mich mal, nee, wir wollen jetzt heute keine Geschäfte machen. Und dann, na nee, eigentlich habe ich gerade auch gar keine Kapazitäten, aber ja, und wenn man dann immer hartnäckig geblieben ist, dann hat er gesagt, ja gut, okay, für dich, mein Freund, mache ich das.
Das war eines dieser Gründe, über die wir heute sprechen, warum dieser Betrug so lange nicht aufgefallen ist. Er ist, im Unterschied zu vielen anderen Betrügern, hat er nie aggressiv um neue Kunden geworben, sondern hat eher so getan, als wenn er sie gar nicht haben müsste. So, und das hat sich natürlich dann rumgesprochen. Der Bernie, der hat da so super Fonds und der macht auch nie richtig Verluste, sondern die Renditen sind nicht so riesig, zwischen 8% und 12%, aber immer beträchtlich. Und dann haben die untereinander gesprochen, haben gesagt, oh, bei Bernie reinzukommen, das ist natürlich super. Und dann haben die ihn angesprochen und dann hat er so, wie du es eben auch schon geschildert hast, erstmal so gesagt, nee, der Fonds ist geschlossen, keine Chance. Und dann wussten die aber, die anderen Clubmitglieder sind drin. Und das ist so wie mit deinem Nachbarn, wo du denkst, oh, der hat ein größeres Haus oder ein größeres Auto und du willst auch bei der Party dabei sein. Und beim zweiten Gespräch hat Bernie dann vielleicht gesagt, na gut, ich kann gerade noch was machen. Es ist gerade eben was frei geworden. Und damit hat er natürlich die Investoren quasi angestachelt. Und die waren geradezu froh, wenn sie dann da drin waren. Und waren so froh, dass sie quasi dann das Doppelte von der Summe, die sie eigentlich investieren wollten, reingeschossen hat. Und das war dieses besondere psychologische Moment dabei.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, gerade auch die Big Four am Anfang, die haben dann ja auch immer ihre sehr soliden Renditen immer ausgezahlt bekommen. Und das hat natürlich, ja, einen Schneeballeffekt letztendlich erzeugt, ne? Also wenn du immer das Gefühl hast, okay, ich kriege hier ja immer was Gutes raus, die haben dann natürlich das auch wieder den anderen empfohlen, sah ja erstmal alles sehr gut aus, gerade für die ersten Anleger.
Ja, und es war natürlich so, dadurch, dass das Geld rausgekommen ist, haben die Leute ja auch gesagt, Mensch, ich habe da Gewinne gemacht.
Genau.
Und gerade in so Zeiten, es gab ja immer Auf und Ab und es gab dann immer einen Börsencrash. Und das war eigentlich das Besondere. Über die ganze Zeit bei Bernie Madoff in seinen Fonds, du hast immer diese konstanten Renditen gehabt. Nicht diese Riesenrenditen wie bei einigen Hedgefonds von 20% oder 30%, aber es kam halt immer wieder das Geld da an. Aber das kam natürlich nur an, weil er wieder neue Gelder eingesammelt hatte.
Vielleicht erklären wir mal, wie er denen überhaupt das dargestellt hat, was er da eigentlich macht, wie er ihr Geld anlegt in diesen Hedgefonds. Er hat ja immer gesagt, also er hat nie seine Strategie verraten, ne?
Das ist auch ein ganz wichtiger Grund, warum dieser Betrug so lange nicht aufgeflogen ist.
Genau, und er hat stattdessen gesagt, ja, also hat so ein bisschen abgewiegelt. Er hat immer gesagt, ich investiere in Standardaktien, also diese Blue Chips, wie die auch genannt werden, und dann sichere ich die mit Optionsgeschäften gegen Kursverluste ab. Aber eben, was er ganz genau eigentlich gemacht hat, hat er nie verraten. Und eben dann auch mit dieser Exklusivität, wie wir gerade schon gesagt haben, gespielt. Also das waren diese drei Faktoren, ne? Mit Exklusivität gespielt, seine Strategie nie verraten und eben diese, ja, solide, aber trotzdem gute Rendite versprochen, die aber auch wirklich dann immer gekommen ist.
Und gleichzeitig, Solveig, hatte er natürlich aufgrund seiner Positionen in Gremien, in der Nasdaq, er war bei Wohltätigkeitsorganisationen ganz weit vorne, hatte er natürlich diese Reputation. Der galt so als der Inbegriff der Ehrlichkeit, des ehrbaren Börsenmaklers mit Handschlagmentalität. Und ich glaube, das war auch ein ganz wichtiger Punkt. Und da kommt natürlich auch das Äußere dazu.
Total. Wir beschreiben ihn mal, wie er aussieht. Wir haben ja ein Foto vor uns liegen. Er wurde ja auch Onkel Bernie genannt.
Oh, das finde ich so. Onkel Bernie, wie der nette Onkel. Und so sieht er ja auch ein bisschen aus.
Genau, also ne, eine randlose Brille. Wie nennt man denn seine Frisur? Also so eine kleine Welle, die nach hinten geht. Mittlerweile hier natürlich auch schon mit weißen Haaren. Die waren natürlich damals noch nicht da. Immer so ein verschmitzter Blick. Also ich finde, sieht halt aus wie so ein netter Onkel.
Genau, er wirkt so ein bisschen freundlich, clever, cool. Und er ist dann auch vom Äußeren so aufgetreten, dass er hat natürlich Maßanzüge getragen. Er hat Davidoff-Zigarren geraucht. Er hatte natürlich auch einen guten Lebensstil, aber keinen verschwenderischen Lebensstil. Er hatte natürlich sein Penthouse in New York, eine Villa in Palm Beach, auf Long Island, eine Villa in Südfrankreich, auch natürlich ein Jet und so weiter. Aber nicht so, es ist klingt schon viel.
Aber im Vergleich zu den anderen Superreichen nicht.
Und er ist nie verschwenderisch aufgetreten. Das ist natürlich wichtig, weil wenn du als Verwalter des Vermögens anderer verschwenderisch auftrittst, haben die natürlich das Gefühl, oh, unser Geld wird da zum Fenster rausgeworfen. Und so war er nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er bescheiden aufgetreten ist, aber schon eher zurückhaltend im Stil. Und wenn Leute ihn dann mal genauer gefragt haben, ja, wie sieht das denn mit der Anlagestrategie aus, dann hat er die natürlich immer abgewimmelt. Dann hat er auch gesagt, ich bin Bernie Madoff. Ich bin einer der mächtigsten Männer der Wall Street. Ich bin seit Jahrzehnten hier im Geschäft. Wenn ihr der Meinung seid, ich soll euer Geld nicht mehr anlegen, dann kriegt ihr es zurück. Und dann haben die natürlich gesagt, nein, Bernie, auf keinen Fall, behalte unser Geld, weil da hatten sie natürlich Angst davor. Also er hat sie abgewimmelt und hat ihnen dann gesagt, okay, dann geht halt eben raus. Und diese Mischung hat dafür gesorgt, dass es einen Run gab. Einen Run gab, in die Investments von Bernie Madoff Geld reinzustecken.
Damit schafft er das jetzt, ein Riesenimperium aufzubauen. Ja, wir haben schon gesagt, sein Sitz ist in New York. Und da schafft er das jetzt im berühmten New Yorker Lipstick Building. Das ist wirklich ein Gebäude, das sieht von außen aus wie ein Lippenstift, weil der so hochgetürmt ist. Und hat da 3 Stockwerke angemietet.
Aber Solveig, noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt auf die Firmen gehen. Du hast doch auch mal in New York gelebt. Kennst du das Lipstick-Gebäude?
Ja, ich bin da schon öfters mal vorbeigelaufen.
Also das ist schon sehr spektakulär.
Genau, das ist ein sehr berühmtes Gebäude, sehr, halt auch so ein Wolkenkratzer, ne? Aber eben rund wie so ein Lippenstift, der sich quasi so aufdreht. So muss man sich das vorstellen. Ihr könnt das ja vielleicht mal googeln oder wir packen euch auch ein Foto davon auf Instagram parallel. Wenn ihr dann auf Macht und Millionen geht, dann könnt ihr euch das einmal angucken. Genau so, und da schafft er es, in diesem berühmten Wolkenkratzer 3 Stockwerke anzumieten. Und im 18. und 19. Stock, da findet dieser Börsenhandel statt, sein legales Geschäft. Was aber niemand weiß, ist, dass parallel ein doppeltes Spiel gespielt wird. Und zwar ein Stockwerk tiefer, im 17. Stock. Da findet sein illegales Geschäft statt.
Und dort dürfen auch nur ganz wenige ausgesuchte Mitarbeiter rein. Sein Bruder Pete durfte da nicht rein. Seine beiden Söhne, die auch in dem Unternehmen mitgearbeitet haben, dann durften auch nicht rein.
Andrew und Mark.
Das wurde von Frank DePasquale geführt. Das war der Vertraute für das illegale Geschäft von Bernie Madoff.
Genau, sein Finanzchef quasi. Und Frank DePasquale ist ja eine sehr interessante Figur, weil den hat er sich so herangezogen als seinen Vertrauten. Also der hatte auch keine große Ausbildung oder den Elite-Uni-Abschluss. Aber Bernie Madoff hat den relativ früh schon eingestellt als so eine Art rechte Hand und dann was in dem gesehen. Und eigentlich wollte er ihn schon in der ersten Woche feuern, weil er zu spät kam, hat sich aber dagegen entschieden und hat ihn dann ja eben zu seiner rechten Hand für eben dieses sagen wir mal, nicht ganz so offizielle Geschäft damals eingestellt quasi.
Und da waren nur ganz wenige Mitarbeiter, haben wir schon gesagt, auf dieser Etage. Was war da eigentlich in dieser 17. Etage genau?
Da war unter anderem, ganz wichtig, ein ausrangierter IBM-Rechner, also wirklich ein ganz alter Computer, der gefälschte und erfundene Bestätigung von Transaktionen ausgespuckt hat. Also wirklich so ausgedruckt. Man stellt sich so einen Betrug ja immer hochtechnologisiert vor mit irgendwie, also stelle ich mir das zumindest vor, mit so ganz vielen Bildschirmen an der Wand, wo Kurse auf und ab flackern und Geld hin und her geschoben wird und alles ganz komplex. Nein, ein ganz alter Computer, der druckt wirklich noch diese Statements aus, die gefälscht waren. Und dann haben sie die alle nebeneinander gelegt auf den Boden in teilweise meterlangen Papierbahnen und haben verglichen, wie die mit den aktuellen Aktienkursen quasi laufen und haben sich dann die besten Aktienkurse rausgesucht, weil sie mussten ja immer diese 10% Rendite garantieren. Und dann haben sie das quasi auf ihren eigenen Papieren gefälscht, angepasst an die damaligen Kurse und haben quasi so getan, als ob sie in diese gut laufenden Aktien investiert hätten und haben diese dann an ihre Kunden rausgeschickt als Bestätigung. Hier, guck mal, dein Investment läuft super. Hier ist deine Rendite.
Also das waren dann so eine Art Depotauszüge, die genau. Die Kunden dann bekommen haben. Es gab ja keinen Online-Zugang. Das ist eigentlich nicht vorstellbar. Auch es wäre ja möglich gewesen, auch einen Online-Zugang zu machen. Aber der gesagt, das gibt's nicht bei uns. Und dann haben die Kunden wirklich diese Depotauszüge bekommen, wo dann drauf stand, die und die Aktien sind gekauft worden und das Depot ist im letzten Monat wieder um 1,5% gewachsen und so haben die sich ruhig stellen lassen.
Genau, und das wäre ja heute eigentlich fast unmöglich, dass man sowas nur per Post bekommt. Ich glaube, mittlerweile ist alles auf digital umgestellt. Das darf man, glaube ich, gar nicht mehr, nur noch die Papierzugänge quasi bekommen. Und heute wäre das so in dem Falle nicht mehr möglich. Aber so hat er eben sein illegales Ponzi-System aufgebaut.
Jetzt müssen wir es erklären. Jetzt sind wir wieder Bildungspodcast. Solveig, da bist du drin. Was ist das Ponzi-System?
Ja, das ist letztendlich ein Schneeballsystem, das sich immer wieder durch neue Anleger füttert. Also man holt frühere Anleger rein und die bezahlt man aus, indem man immer wieder neue Anleger reinholt und die mit deren neuen Geld quasi ausbezahlt. Und das kann natürlich nur so lange weiterlaufen, indem man immer wieder neue Kunden, immer wieder neue Anleger reinholt. Und das Interessante war, Bernie Madoff ist natürlich nicht der Erfinder dieses Ponzi-Systems,
sondern ein Herr Ponzi.
Charles Ponzi, der hat von 1882 bis 1949 gelebt und hat circa 40.000 Investoren um einen heutigen Geldwert von etwa 203 Millionen US-Dollar geprellt, eben mit so einem Schneeballsystem. Und der hat das erfunden. Der gilt quasi als der Vater dieses Betrugssystems. Und deswegen war der so eine Art quasi Vorbild für Bernie Madoff.
Ja, das war ja vor allem in den 20er Jahren. Da hat er seinen Kunden dann versprochen, dass sie 50% Zinsen nach 45 Tagen bekommen, wenn sie aber auch noch 5 neue Investoren bringen.
Das ist auch immer so ein klassischer Move, ne? Dieses, man muss andere Leute empfehlen.
Genau, du brauchst ja neues Geld, sonst funktioniert das nicht. Und dann ist das irgendwann zusammengebrochen. Und das ist in Amerika so ein feststehender Begriff. Weil als das mit Madoff dann alles aufgeflogen war, dann redeten sie fort vom Ponzi-System, womit wir ja hier in Deutschland nicht so richtig viel anfangen können.
Genau, wir nennen das dann Pyramidensystem oder Schneeballsystem. Das ist, glaube ich, der hier gängigere Begriff. Und der hat das damals quasi erfunden und interessant war eben auch, dass sie auch eine ähnliche Geschichte ein bisschen haben, weil er war ja auch ein italienischer Einwanderer damals. Bernie Madoff hat ja auch diese Einwandererhistorie mit seinen Eltern. Also spannend.
Also der Bernie Madoff kriegt das Geld von allen möglichen Investoren. Erst in New York, dann in Florida, Long Island, es spricht sich in Amerika rum, dann wird es immer größer, auch Europäer steigen immer mehr ein, alle möglichen Investoren, auch aus Asien. Ich habe zum Beispiel gelesen, der Abu Dhabi Staatsfonds war auch drin oder die Bank Santander, es sind dann auch Banken eingestiegen, weil sie das natürlich rumgesprochen hat. Wo hast denn das denn, dass du solche konstanten Renditen hast und das Geld, was er von denen bekommen hat, hat er auf sein Konto bei der Chase Manhattan Bank eingezahlt. Und er hat es nie investiert. Das ist ja eigentlich der Hammer bei der ganzen Geschichte. Und er hat diese Depotauszüge an die alle verschickt, aber das Geld lag auf dieser Bank in New York.
Und hat es nie wirklich eben, ja, auch versucht zu vermehren, ne? Weil es hätte natürlich auch nach hinten losgehen können. Wenn du es anlegst, kannst du natürlich auch verlieren. So, du hast gerade schon gesagt, er hatte quasi New York und Florida abgegrast und ist jetzt eben auch international unterwegs und versucht da sein Glück. Und das Interessante ist ja, finde ich, an dieser Geschichte auch, dass Geld allein eigentlich nicht seine Motivation gewesen sein kann. Weil als es dann später, wo wir jetzt gleich hinkommen, losgeht zu bröckeln, dann nutzt er auch sein eigenes Geld, um das wieder zu reinvestieren und begibt sich damit ja auch auf wackeliges Eis.
Er hätte vor allen Dingen auch mit diesem Maklergeschäft, mit dem Börsenmaklergeschäft, was er betrieben hat, das war ja auch sehr lukrativ. Damit war er vielleicht nicht die ganz große Nummer und nicht ganz so reich. Aber in diesem Fall ist es, glaube ich, nicht so, dass das Geld die Motivation war, sondern es geht schon auch um die Bedeutung an der Wall Street. Und es geht auch ein Stück darum, dass er natürlich eine Doppelrolle gespielt hat. Und dann geht es ja auch langsam los, dass sich das rumspricht, dass alle sagen, das kann doch nicht angehen, dass der Bernie diese konstanten Renditen von 8-12% macht, egal wie der Markt ist. Und es gab ja auch Börsencrashs immer wieder. Aber er war natürlich Teil des Systems. Wir haben ja eben gerade gesagt, bei Nasdaq war er dabei. Er war übrigens auch bei der SEC in der Kommission mit drin. Er war Berater da. Hat sich
die SEC ist die Börsenaufsicht in den USA?
Eigentlich so als die härtesten, die es gibt auf der Welt. Aber in diesem Fall ist es nicht so. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Es wurde dann halt für ihn doch eng, weil er natürlich bei den anderen Konkurrenten sehr viel Neid produziert hat. Und da gab es zum Beispiel einen, der war auch Fondsmanager. Und seine Chefs haben ihm gesagt, pass mal auf, du sorgst jetzt auch mal dafür, dass du so einen tollen Fonds auflegst wie der Bernie Madoff. Das war ein gewisser Harry Markopoulos.
Und der macht sich dann selber auf die Suche, was denn da jetzt eigentlich los ist bei Bernie Madoff, wie der das hinkriegt, diese wahnsinnig konstanten Renditen zu erwirtschaften und andere nicht. Und der wird sehr schnell misstrauisch und fertigt über die Jahre mehrere Berichte an, die er dann der SEC, der Börsenaufsicht, zukommen lässt. Zwischen 1999 und 2007, ich glaube insgesamt 5 Berichte, also schon sehr früh, wird er aufmerksam und sagt schon in dem ersten Bericht, das hier ist das größte Betrugssystem aller Zeiten, das ich je gesehen habe.
Das ist ein Wahnsinn eigentlich, dass der schon so früh dabei war. Der war Mathematiker und der hatte es errechnet und hat gesagt, das kann doch gar nicht wahr sein. Das muss doch ein Betrug sein. Hat auch sehr schnell von diesem Ponzi-System gesprochen. Und es war dann auch so, dass die SEC auch Untersuchungen gemacht hat.
As today's testimony will reveal, my team and I tried our best to get the SEC to investigate and shut down the Madoff Ponzi scheme with repeated incredible warnings to the SEC that started in May 2000 when the Madoff Ponzi scheme was only a $3-7 billion fraud. We knew then that we had provided enough red flags and mathematical proofs to the SEC for them where they should have been able to shut him down right then and there at under $7 billion. But unfortunately, the SEC staff lacks the financial expertise and is incapable of understanding the complex financial instruments being traded in the 21st century. Unfortunately, as they didn't respond to my written submissions in 2000, 2001, 2005, 2007, and 2008, here we are today. Regional turf battles definitely played a part, a determining factor, in fact, in how disastrous this case was handled by the SEC. I told the SEC exactly where to look, providing them with a long series of clear warnings that any trained investment professional would have immediately understood.
Und bei einer der ersten Untersuchungen von der SEC wurden dann sehr junge Ermittler dorthin geschickt. Die waren gerade so frisch von der Uni und dann Bernie persönlich hat sich um sie gekümmert und hat dann auch so ein bisschen großväterlich erzählt und hat auch gesagt so ja und er ist ja auch im Gespräch als neuer SEC-Chef, weil er natürlich auch Teil dieses ganzen Systems war und der hat sie auch relativ abgeblockt. Er konnte aber auch, und das waren die zwei Gesichter von Bernie Madoff. Er konnte sehr charmant sein, aber er konnte auch total hart sein. Als sie nämlich dann nachgefragt haben nach bestimmten Sachen, hat er gesagt, nee, da gibt's überhaupt nichts dazu. Und er hat sie natürlich nicht in den 17. Stock reingelassen. Und dann wurden die da irgendwie abgewiegelt. Dann kam Harry Markopoulos mit dem nächsten mit der nächsten Mail an die SEC und hat noch mehr Vorwürfe erhoben. Und dann wurden die Ermittlungen schon auch ein bisschen härter. Und dann gab es eine Situation, die finde ich wirklich spektakulär. Und zwar musst du als Anlageberater, musst du sozusagen nachweisen, wo die Gelder angelegt worden sind. Also so ein Kundenkonto bei der DTC, Säuber, was ist das nochmal?
Das ist so eine zentrale Verwahrstelle. Das steht für Depository Trust Company. Und bei der kannst du quasi prüfen lassen, insbesondere wenn du die SEC bist, kannst du dort prüfen lassen, wann, wie und wo welche Börsentransaktionen eigentlich durchgeführt wurden und in welcher Höhe.
Und Harry Markopoulos hat ja gesagt, der macht überhaupt gar keine Investitionen. Und dann hat Bernie Madoff denen ganz cool seine Kontonummer bei der DTC genannt und hat gesagt, hier könnt ihr es überprüfen, die und die Banken machen das für dich. Und das war an einem Freitag. Und da ist er ins Wochenende gegangen und dachte, oh Gott, nächste Woche fliegt alles auf, weil die müssen nur einmal anrufen bei der DTC, dann wissen die, dass ich gar keine Transaktion tätige.
Er hat das selber sogar beschrieben in diesem Podcast Ponzi Supernova. Da haben wir euch auch nochmal die Stelle mitgebracht, wo Bernie Madoff das selbst beschreibt.
They asked me, where are the securities for the clients? And I said, at Depository Trust.
Do you have an account at DTC? He said, yes. They asked him his account number.
646, that's my account name.
He gave him the account number.
And when I left that meeting, I figured, that's it. They got me.
He thought Monday morning, he'd be going to jail.
I lied to them and said they were at the depository, and I figured for sure they're going to call the depository on Monday morning and find out the securities weren't there.
Aber die SEC kontrolliert nicht ordentlich bei der DTC und sie fragen zwar nach, sie rufen da an, aber sie fragen nur, ob er ein Konto hat. Sie fragen nicht, in welcher Höhe die Summen da sind. Und tatsächlich hatte Bernie ein Konto, aber sie haben eben nicht die Summen, von die angegeben wurden und die tatsächlichen verglichen. Hätten sie das einmal gemacht, dann hätten sie es damals sofort rausfinden können. Also schon im Jahr 2005 hätte dieser Betrug auffallen können, spätestens. Und eine lustige Geschichte muss ich auch noch erzählen. Die finde ich auch so bezeichnend dafür, wie Bernie Madoff vorgegangen ist. Du hast vorhin schon gesagt, er hat sie dann immer abgewiegelt und so und ist dann auch wirklich böse geworden und hat rumgeschrien. Und das hat er dann natürlich ganz bewusst gemacht, weil er hat schon gemerkt, okay, die glauben mir nicht ganz, irgendwas ist da im Busch, aber er wusste nicht, weswegen sie ermitteln, warum sie vorbeikommen und welchen Vorwurf sie eigentlich gegen ihn haben. Ob sie schon erahnen, dass es um das Ponzi-Scheme geht. Und dann hat einer der Ermittler, haben die ihre Unterlagen in einem Konferenzraum dagelassen und dann hat er sich nachts in diesen Konferenzraum geschlichen und hat die Aktentasche der Ermittler untersucht und hat da Unterlagen gefunden, wo drin stand, sie suchen ihn eigentlich für so ein sogenanntes Frontrunning, also quasi Insiderhandel, dass sie dachten, er versuche nur durch sein Insiderwissen mehr Profite zu machen. Und dann konnte er natürlich dagegen ganz einfach argumentieren, weil er ja wusste, ich mache ja was ganz anderes, ein Ponzi-Scheme. Und das fand ich so interessant, stell dir das mal vor, der schleicht da nachts in diesen Konferenzraum.
Ein Wahnsinn. Und er hat das auch alles alleine gemacht. Also die SEC-Ermittler waren auch erstaunt, weil normalerweise, wenn du jetzt zum großen Konzern hingehst, dann hast du da Legal, also Rechtsabteilung und so weiter, dann kriegst du den CEO gar nicht zu sehen. Der kümmert sich um sowas gar nicht. Aber er hat das ganz alleine gemacht. Und ich fand das auch interessant mit diesen zwei Gesichtern, die er gegenüber den SEC-Ermittlern gezeigt hat. Das hat er ja auch gegenüber den Mitarbeitern gezeigt. Das haben die Mitarbeiter dann ja später auch berichtet. Die haben gesagt, auf der einen Seite fürsorglich, wenn einer ein Kind gekriegt hat, hat er denen Geschenke gemacht, hat denen zur Hochzeit eine Reise geschenkt. Also ein sehr großzügiger Chef, aber er war auch total cholerisch und wenn irgendetwas nicht stimmte, hat er die Leute zusammengebrüllt, auch seinen Bruder Peter zum Beispiel und er hatte so ein Ordnungs- und Sauberkeitsfanatische Geschichte, das fand ich auch total krass. Also es musste alles ganz ordentlich sein, es durften keine Krümel auf dem Teppich liegen. Dann ist er da selber eingeschritten und hat den Dreck quasi weggemacht und er hat zum Beispiel auch darauf geachtet, was er für einen Ehering getragen hat, ob der gepasst hat zu seiner Platin oder zu seiner Golduhr. Also dieses äußere Erscheinung, das musste alles ordentlich sein im Büro. Genau, und die Einrichtung, das durfte nur so schwarz und anthrazit sein. Also der hatte einen totalen Fimmel bei solchen Sachen.
Spannend, das ist ja auch immer total interessant, sich sowas im Nachhinein dann nochmal anzugucken, wenn man ja sowas über einen Menschen erfährt. Wir wollen hier natürlich jetzt aber keine Hobbypsychologie betreiben, müssen wir nochmal sagen. So, also es wird jetzt langsam eng für ihn. Ne? Die SEC ermittelt, auch wenn die Ermittlungen erstmal ins Leere führen. Da gibt es natürlich im Nachhinein viele Spekulationen, warum. Warum da eben nicht ordentlich nachgegangen wurde. Warum dann gesagt wurde, okay, das verfolgen wir nicht, die Spur verfolgen wir nicht. Warum Marco Polos Vorwürfe nicht nachverfolgt wurden. Und wir müssen einmal sagen, da gibt es eben Vermutungen der Einflussnahme durch die SEC, dass er da Freunde gehabt haben soll. Gab bisher aber keine wirklichen Beweise dafür, aber da kommen wir später auch nochmal drauf.
Aber er war schon ein bisschen Teil des Systems natürlich, ja, weil er ja auch als Berater für die SEC tätig war und immer wieder dort auch aktiv war.
Das stimmt. Aber es gab eben jetzt nicht diese eine Smoking Gun, dass er da wirklich irgendwie den einen Freund in der und der Abteilung gehabt hätte, die jetzt gesagt haben, okay, wir halten die Hand über ihn oder so.
Der Harry Markopoulos, der tut mir echt ein bisschen leid. Wenn du jahrelang sagst, das ist ein Betrüger, und die SEC glaubt dir nicht und dann fliegt er auf. Aber immerhin hat er am Ende gewonnen. Aber die SEC, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Also die Aufsichtsgremien haben in diesem Fall total versagt, das ist ja relativ klar. Und die haben Bernie Madoff auch nicht zu Fall gebracht. Das ist was anderes gewesen.
Dann kommt nämlich im Jahr 2008 die Finanzkrise, die die ganze Welt erschüttert und das ganze Finanzsystem und dann die Pleite von der Bank Lehman Brothers, die niemand wirklich vorhersehen hat und geraten alle Märkte in Schieflage und vor allen Dingen kriegt auch Bernie dann letztendlich ein Problem, weil alle seine Anleger wollen ihr Geld zurück, weil die natürlich alle kein Geld mehr haben und wollen das aus ihren Investments rausziehen und sagen, hey, wir brauchen unser Geld zurück. Und den einen zahlt das zurück und dann wollen das immer mehr. Und dann hat er natürlich gar nicht genug, um das allen wieder auszuzahlen.
Ja, weil es war natürlich in einer Situation dann, wo er dann nicht mehr sagen konnte, okay, jetzt gibt's 8-12 Prozent Rendite. Das hat ihm natürlich keiner mehr geglaubt. Aber er hat sie dann immer wieder versucht zu vertrösten. So nach dem Motto, bleibt drin, glaubt an mich. Ihr habt doch bisher immer so viel Vertrauen in mich gehabt. Und es hat sich doch auch ausgezahlt. Und viele haben ja auch sehr viel Geld rausgeholt, das muss man auch mal ganz klar sagen. Aber dann war der Druck zu groß. Und die Lehman-Pleite, das war ja im Herbst 2008 und in den Wochen danach wurde es wirklich dramatisch, weil seine Kunden wollten eine Wahnsinnssumme von 7 Milliarden US-Dollar abziehen. Das waren die Kundenforderungen, die haben gesagt, das wollen wir alles haben, das wollen wir wieder zurückhaben. Und er hat ja auch immer gesagt, wenn ihr es zurückhaben wollt, zahle ich es euch aus. Aber er hatte es nicht. Er hatte nur so 200, 300 Millionen US-Dollar, die er dann verteilen konnte. Aber da wusste er natürlich endgültig, er hat es ja vorher auch schon geahnt, aber da wusste er natürlich endgültig, dass es vorbei ist. Und dann kamen diese dramatischen Tage im Dezember 2008.
Seine Söhne merken, ihm geht's nicht so gut. Weil klar, er weiß, es ist jetzt vorbei für mich, er hadert mit sich selbst, was er jetzt macht, versucht auch noch irgendwie Geld zu transferieren in den letzten Tagen auf die Familienkonten, aber auch an Mitarbeiter in Form von Boni und dann sagt sein Bruder, die Söhne merken, dass es dir nicht gut geht, du musst jetzt mal mit denen sprechen.
Und dann kommt der Abend des 10. Dezember. Bernie Madoff lädt in sein Penthouse ein, seine Frau Ruth ist dabei und die beiden Söhne Andrew und Mark. Und dort gesteht er seinen Betrug. Er räumt ein, was die ganzen Jahrzehnte da gelaufen ist, sagt auch, dass es jetzt vorbei ist. Und da muss es dann, so wird es dann ja später beschrieben, zu dramatischen, emotionalen Ausbrüchen gekommen sein. Die Söhne brechen mehr oder weniger zusammen. Und ja, und dann passiert etwas, was wirklich, ja, natürlich das Familiendrama erst richtig bestärkt. Die Söhne brechen mit ihrem Vater. Und zwar komplett. Es ist der letzte Abend, an dem die beiden Söhne ihren Vater sehen. Denn danach gehen sie zu einem Anwalt, lassen sich beraten, weil sie behaupten, und das ist auch relativ glaubwürdig, dass sie von diesem Betrug nichts gewusst haben. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die haben im 19. Stock gearbeitet, die hätten noch mal den 17. gehen können. Aber er hat es irgendwie geschafft, alle da, die beiden Söhne rauszuhalten. Und die gehen zu dem Anwalt und der Anwalt rät ihnen, zeigt euren Vater an. Und sie erstatten Strafanzeige beim FBI. Das ist der Abend des 10. Dezember 2008. Und dann am nächsten Morgen klingeln die FBI-Agenten die Szene, die wir am Anfang beschrieben haben, und nehmen ihn fest.
jetzt überschlagen sich natürlich die Schlagzeilen.
Fixture on Wall Street, Bernie Madoff, 70 years old, arrested by the FBI.
The news spread fast and quickly engendered panic amongst investors who gathered at the offices of their alleged swindler. Bernard Madoff was a Wall Street legend and pulled in big clients with big checkbooks.
Zeitgleich werden Büros von Bernie Madoff durchsucht. Das Lipstick-Gebäude ist umzingelt. Als die Nachrichten publik werden, kommen erboste Anleger und stellen sich alle in Scharen vor dieses Gebäude. Wütende Anleger und schreien, Bernie, komm raus, was bist du für ein Feigling, was hast du mit unserem Geld gemacht? Und es gibt Morddrohungen gegen ihn, es gibt ja Rufe auf der Straße, es ist wirklich alles sehr dramatisch.
Und es war ja dann auch so, dass er dann diese Szenen, die habe ich noch so vor Augen, dann wollte er in das Penthouse zurück, weil er ist verhaftet worden, ist dann aber noch am gleichen Tag gegen eine Kaution von 10 Millionen Dollar wieder auf freien Fuß gesetzt worden.
Beziehungsweise unter Hausarrest.
Er musste zu Hause sein, hatte auch eine Fußfessel. Und dann hat er mal das Gebäude verlassen, ist wieder zurückgegangen. Und da war eine riesen Reporterschar und er hat sie zur Seite gedrückt. Und er wurde aufs Übelste beschimpft. Und das ist, glaube ich, das Besondere. Und das müssen wir nochmal herausstreichen bei diesem Fall. Weil natürlich sind die Anleger auch in anderen Betrugsfällen wütend, wenn sie ihr Geld verlieren. Hier geht es natürlich auch um riesige Summen. Aber das Besondere an dieser Geschichte ist, dass Bernie Madoff durch seine Betrugsgeschichte und durch diesen zeitlichen Zusammenhang mit der Finanzkrise zum Gesicht dieser Finanzkrise geworden ist. Weil es war ja vorher so, das war ja auch ein kompliziertes System. Warum ist die Lehman Bank zusammengebrochen, auch die anderen Banken? Da ist ja dieses ganze Finanzsystem, das globale Finanzsystem so in Schieflage geraten. Und das haben natürlich auch echt nur wenige verstanden. Und dann tritt plötzlich ein Gesicht an die Öffentlichkeit. Das war so ähnlich wie damals beim VW-Dieselskandal. Da war es ja auch sehr kompliziert. Wie hatten VW da manipuliert und so weiter, sehr technisch. Und dann hattest du halt den Martin Winterkorn als CEO, als das Gesicht der Krise. Und so noch viel, viel stärker wurde Bernie Madoff das Gesicht der Finanzkrise. Und er wurde dann auch, natürlich auch durch die Medien, auch zu einem ganz bösen Mann gemacht, der Teufel in Person, Amerikas meistgehasster Mann. Da haben sich natürlich auch die Medien überschlagen, aber so ist es zu begründen, dass so viel Wut, Zorn und Emotionen gegen Madoff rausgekommen sind.
Absolut. Und ich glaube, gerade auch die Berichterstattung hat da natürlich auch einen ganz starken Zusammenhang damit gehabt. Und im März 2009 beginnt dann der Prozess gegen Bernie Madoff, aber auch nicht nur gegen ihn, weil es ist natürlich die große Frage, wer wusste alles von diesem Betrug Bescheid? Und es lässt sich dann ausmachen, es waren sehr wenige Mitarbeiter aus diesem 17. Stock, die Bescheid wussten. Vier andere Mitarbeiter werden auch verurteilt, unter anderem zwei, die eben ja dieses elektronische System für ihn quasi gesteuert haben und diese Manipulationssoftware für diesen alten, ausrangierten Rechner geschrieben haben. Aber eben auch zwei Accountmanagerinnen, die werden auch alle ja verurteilt.
Aber nur zu geringen Haftstrafen im Vergleich. Und sein Finanzchef,
der Frank DePasquale.
Ja, der ist sehr clever, weil der hilft nämlich bei der Aufklärung mit. Weil war natürlich total schwierig für die Ermittler zu gucken, was ist denn da alles im 17. Stock passiert. Und da hat er mitgeholfen. Und bevor er dann verurteilt worden ist, ist er gestorben. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber das Spannende, finde ich auch, bei diesem US-Recht ist so, dass Bernie Madoff sich natürlich sehr geschickt verteidigt hat. Er hat in diesem Prozess im März sich in allen 11 Anklagepunkten für schuldig erklärt. Da ging es ja unter anderem um Computerbetrug, Urkundenfälschung, Wertpapierbetrug und so weiter. Da hat er gesagt, ja, ich bin dafür verantwortlich. Er hat dann auch gesagt, dass es ihm leid tut und dass er sich schämt. Das wurde aber als nicht so glaubwürdig dargestellt, wie auch immer. Und nach US-Recht ist es so, wenn du dich geständig zeigst und alle Schuld auf dich nimmst, dann wird von weiteren Ermittlungen abgesehen. Da kann man natürlich auch sagen, okay, das war vielleicht auch ein Manöver, um seine Familie und andere Drahtzieher, ich glaube, die Söhne waren nicht beteiligt, das kann ich mir nicht vorstellen, aber seine Frau Ruth zum Beispiel, die wurden natürlich dadurch alle geschützt, dass er alle Schuld auf sich genommen hat. Und das ist das Besondere bei dem US-Recht.
Hören wir doch mal in das Geständnis rein.
Euer Ehren, Über viele Jahre hinweg, bis zu meiner Verhaftung am 11. Dezember 2008, betrieb ich ein Schneeballsystem über die Anlageberatung meines Unternehmens. Ich bin dankbar für diese erste Gelegenheit, öffentlich über meine Verbrechen zu sprechen, für die ich mich zutiefst schäme. Als ich meinen Betrug beging, wusste ich, dass das, was ich tat, falsch und tatsächlich kriminell war. Als ich mit dem Schneeballsystem anfing, glaubte ich, es würde bald enden. Und ich könnte mich und meine Kunden aus diesem System befreien. Das erwies sich jedoch als schwierig und letztendlich als unmöglich. Und mit den Jahren wurde mir bewusst, dass meine Verhaftung und dieser Tag heute unvermeidlich kommen würden. Mir ist schmerzlich bewusst, dass ich viele, viele Menschen zutiefst verletzt habe, einschließlich meiner Familie, meiner engsten Freunde, Geschäftspartner und der Tausenden von Kunden, die mir ihr Geld anvertraut haben. Ich kann gar nicht angemessen ausdrücken, wie sehr mir das leid tut, was ich getan habe.
Nach diesem Geständnis wird Bernie Madoff zu sage und schreibe 150 Jahren Gefängnis verurteilt.
Im Juni dann. Und zwar im März, das ist auch das Besondere am US-Recht, im März quasi hat er sich für schuldig erklärt und dann hat der Richter gesagt, okay, im Juni verkünde ich dann das Urteil. Sein Anwalt hatte 12 Jahre gefordert und die Staatsanwaltschaft aber 150 Jahre. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Und im Juni hat dann der Richter Danny Chin gesagt, der Betrug war atemberaubend und hat ihn dann wirklich zu dieser Höchststrafe von 150 Jahren verurteilt.
Interessanterweise habe ich auch gelesen, dass die Skala des Strafmaßes gar nicht ausgereicht hat für den Betrug, den Bernie Madoff verübt hat, weil die ging nur bis zu einer Schadenssumme von 400 Millionen US-Dollar. Und das ist natürlich Wahnsinn, dass für ihn quasi das Strafmaß dann nochmal so angepasst werden musste, weil es das vorher gar nicht gab.
Also er kommt jetzt ins Gefängnis nach North Carolina. 150 Jahre. Er verbringt dort auch die nächsten Jahre. Übrigens wird er von den Mitinsassen wohl sehr respektvoll behandelt, weil er ist natürlich eine große Nummer als größter Finanzbetrüger aller Zeiten. Aber diese Jahre im Knast, die werden natürlich überschattet von einem, muss ich schon wirklich sagen, beispiellosen Familiendrama. Wir haben es ja eben angekündigt, er hat die Söhne mit dieser Nachricht wohl überrascht. Die wussten nichts von dem Betrug. Und plötzlich war natürlich nicht nur Bernie Madoff der große Bösewicht in New York, sondern die ganze Familie Madoff. Die wurden wie Aussätzige behandelt. Und insbesondere sein Sohn Mark, der hat da enorm drunter gelitten. Und ausgerechnet 2 Jahre nach der Verhaftung von Bernie Madoff.
Auf den Tag genau.
Auf den Tag genau hat er dann Suizid begangen.
Ja, es ist wirklich sehr, sehr dramatisch. 2 Jahre später dann der nächste Schicksalsschlag für die Familie. Der zweite Sohn, Andrew, stirbt nach den Folgen von Krebs.
Genau, nach einer schlimmen Krebserkrankung. Und die Söhne haben sich auch geweigert, mit ihrem Vater noch zu sprechen. Und sie haben dann auch den Kontakt zu der Mutter Ruth abgebrochen, weil sie gesagt haben, entweder sprichst du mit uns oder mit dem Vater, aber solange du Kontakt zu Bernie hast, wollen wir mit dir nichts zu tun haben. Und Ruth hat dann auch nach dem Tod der beiden Söhne den Kontakt zu ihrem Mann abgebrochen.
Vorher hatte sie sich aber für den Mann entschieden.
Aber das ist natürlich dramatisch, was da passiert ist in diesen Jahren. Ruth ist mittlerweile, ich will nicht sagen verarmt, aber die ist natürlich dann auch wie eine Aussätzige behandelt worden, weil der Name Madoff ist seitdem natürlich ein absolutes Stigma.
Sie hat aber auch mit den Behörden im Nachhinein kooperiert und hat alle Besitztümer quasi zurückgegeben und überwiesen und hatte dann wirklich fast gar nichts mehr.
Jetzt kommen wir mal zu den Opfern der ganzen Geschichte, weil es wurden natürlich auch sehr viele Gelder dort veruntreut von Bernie Madoff. Und dann ging es ja darum, wer waren eigentlich die ganzen Opfer, die dazu zählten. Du hast ja vorhin schon mal von ein paar Prominenten auch erzählt, Wohltätigkeitsorganisationen. Das war ja auch das Perfide an diesem Betrug, dass er ja zum Beispiel gerade die jüdische Gemeinde sehr stark ausgenommen hat. Der Elie Wiesel, das war Nobelpreisträger, Holocaust-Überlebender, der eigentlich dachte, Bernie ist mein Freund. Er hat auch mal gesagt, wir dachten, wir sind Freunde. Ich dachte, er wäre der Gott in Sachen Börse. Und dann ist er so ein Schurke. Die fühlten sich natürlich besonders ausgenommen, weil sie ihn gekannt haben. Und es waren natürlich dann auch Wohlfahrtsorganisationen, es waren Banken dabei und es war ein wirklich globaler Betrug, weil der immer größer geworden ist, weil Bernie braucht ja immer mehr Geld.
Vielleicht erklären wir an dieser Stelle einmal das System der Feeder Funds. Das ist ein sehr spannendes System, das eben, weil es ja eben gemerkt hat, okay, allein in den USA kommt er nicht weiter, hat er ja eben, ja, ist er international quasi sein System ausgeweitet. Und dann haben Banken über sogenannte Dachfonds, also diese Feeder Funds, den Fonds von Bernie quasi gefüttert. Also Feeding steht ja für füttern. Und das heißt, ich konnte als Anleger zum Beispiel in Spanien bei der Banco Santander, konnte ich über einen sogenannten Dachfonds in Bernies Fonds investieren. Das macht die ganze Rechtslage aber im Nachhinein super schwierig, als jetzt dieser Betrug aufgeflogen ist, weil die eben dann nach europäischem Recht verhandelt werden mussten, weil ich ja über die Banco Santander investiert habe und nicht direkt bei Bernie. Die Kunden, die bei Bernie direkt investiert hatten in den USA, hatten ganz gute Chancen, ihr Geld auch zurückzubekommen über Klagen. Es gab ganz viele Sammelklagen auch. Und ja, gerade insbesondere so europäische Kunden hatten da echt Schwierigkeiten, ihr Geld zurückzubekommen.
Und dann gab es ja noch eine spannende Figur bei diesen ganzen Vermögensgeschichten. Das war der Treuhänder. Der wurde in New York eingesetzt, Irving Pickard. Und das war ein richtiger Aufräumer, weil der hatte dann sozusagen den Auftrag, alles Geld, was Bernie noch hatte, aufzutreiben. Da ging es natürlich auch um seinen privaten Besitz, um die Yacht, um das Flugzeug, um die Villen, über die wir vorher gesprochen haben. Dann wurde aber auch zum Beispiel sein privater Besitz, den er noch hatte, versteigert.
Was war da so zu finden unter anderem?
Also da ging es zum Beispiel um Bettwäsche im Wert von $18.000, Uhren im Wert von 1,8 Millionen Euro, ein Mercedes SLK, ein Steinway-Flügel für $39.000, Silberbesteck $65.000, Pelzmäntel $48.500 und Schmuck für $2,6 Millionen. Das ist ein kleiner Auszug aus der Liste des Besitzstandes. Das wurde versteigert und das kam alles in diesen riesen Topf rein. Und der Treuhänder Pickard, der ist dann auch knallhart gegen die vorgegangen, die natürlich auch Gewinne gemacht haben über die ganzen Jahre und hat von denen Geld eingefordert. Der ist auch gegen die Witwe vorgegangen, gegen die Söhne. Also der ist da auch relativ gnadenlos gewesen. Da gab es zum Beispiel einer, wir hatten ja vorhin davon gesprochen, es gab ja vier große Freunde und einer davon, der ist dann auch zwischenzeitlich gestorben, der hat massiv profitiert von diesen Anlagegeschäften. Und dann hat die Witwe 7,2 Milliarden US-Dollar an den Treuhänder zurückgezahlt, sodass der Treuhänder am Ende dann rund 14 Milliarden zusammengeholt hatte bei diesem ganzen Milliardenbetrug, das dann an verschiedenste Opfer ausgehändigt worden sind. Das war eine Summe, die hatte man sich vorher nicht so hoch vorgestellt, aber er ist natürlich auch echt knallhart davor gegangen.
Das war die Witwe von Jeffrey Pickauer, ne, einer dieser großen Big Four, das müssen wir vielleicht noch mal kurz sagen. Ja, und insgesamt haben seit 2017 über auch einen anderen Fonds, den Madoff Victim Fund, haben seit 2017 insgesamt 40.000 Opfer über 4 Milliarden US-Dollar insgesamt zurückgezahlt bekommen. Und demnach angeblich, nach den Aussagen, 88,35% ihrer Verluste immerhin wieder zurückbekommen.
Der Bernie Madoff ist dann ja im April 2021 gestorben. Vorher hat er aber unter anderem dem Steve Fishman, dem Journalisten, über den wir ja vorhin schon gesprochen haben, viele Interviews gegeben und hat so ein bisschen Einblick in sein Seelenleben gegeben. Er hat das natürlich auch gemacht, er wusste natürlich, er ist so der meistgehasste Mann Amerikas und er wollte natürlich so das Bild von ihm auch noch ein bisschen zurechtrücken. Er hat dann zum Beispiel auch so Sätze gesagt, ich bin doch ein guter Mensch. Und er hat dann so ein bisschen geschildert, wie das eigentlich zu diesem Betrug kommen konnte, weil er ja eigentlich auch diese legalen Geschäfte hatte. Und er hat dann gesagt, ja, es hat so angefangen, dass er diese Gelder investiert hat, der Kunden. Und dann war es am Anfang auch ein Betrug. Das war ihm auch klar, dass er das dann nicht investiert hat. Und dann hat er aber gedacht, na ja, das ist jetzt so eine kurze Flaute, so ein bisschen Rezession. Und das mache ich dann durch andere Geschäfte wieder wett. Und dann ist aber dieser Betrug immer größer geworden. Und dann war ihm irgendwann klar, okay, ich komme da nicht mehr raus. Und er wollte dann auch den Anleger nicht die Wahrheit sagen, weil er kannte die ja auch häufig und hatte dann auch so ein bisschen das Gefühl, naja, es geht ja sehr lange gut. Er hat später gesagt, bereits im Jahre 2002 war ihm klar, dass das irgendwann zusammenbrechen wird und es sei dann ein Stück wie eine Erleichterung gewesen, das waren jedenfalls seine Worte, als es dann zu dieser Verhaftung gekommen ist, weil er ist diesen Albtraum losgeworden, so hat er es beschrieben, dass er die ganze Zeit die Anleger und natürlich auch seine Familie belügen musste. Also das war jetzt so seine Darstellung.
Na klar, die eigene Darstellung, ja, widerspricht natürlich aber auch oft dem von Zeugen und Opfern. Er hat das dann auch immer auf die Gier seiner Klienten geschoben.
Und weißt du, was mir noch aufgefallen ist, jetzt auch im Vergleich zu einem deutschen Betrügerfall? Wir hatten ja in der letzten Staffel den Jürgen Haaksen. Im Vergleich zu Bernie Madoff natürlich echt ein kleiner Fisch. Aber der hatte auch so ein paar Parallelen zu Bernie Madoff. Weil der
viele
hat das,
Parallelen, finde ich.
Ja, einige Parallelen. Weil der hat auch den Leuten gesagt, nee, du kannst gar nicht mehr investieren. Hat ja dann auch, so wie Bernie Madoff gesagt, die haben quasi ihr Geld zu mir getragen. Und das fand ich auch interessant. Und auch diese zwei Gesichter, die sich da herauskristallisiert haben.
Ja, wir haben schon vorhin davon gesprochen, eben einerseits dieser sehr charmante, vertrauenswürdige Anlageberater nach außen, dem die Leute Onkel Bernie genannt haben, aber zum anderen eben dann doch auch cholerisch mit seinen Mitarbeitern, zum Teil ja auch mit seinem Bruder, seiner Familie und der auch wirklich Angst erzeugt hat. Und diese zwei Gesichter, die haben wir auch bei Jürgen Haaksen gesehen, ne? Der hat sich immer angepasst an die Situation und den Leuten immer das gesagt, was sie gerade hören wollten.
Und das ist für mich jetzt so ein Punkt auch, wenn wir jetzt beim Fazit sind, weil die Frage ist ja auch immer, ist so etwas nochmal möglich? Natürlich genauso wie beim Bernie Madoff nicht, weil wir haben heutzutage das Online-Zeitalter, da kannst du diese Papiersachen mit dem Depot gar nicht mehr so verschicken. Aber es geht ja um diese Geschichte exklusiver Zirkel, die Leute, ein guter Wirtschaftskrimineller ist ja auch immer ein hervorragender Psychologe. Und ich bin fest davon überzeugt, und das zeigen ja auch die Parallelen zu Jürgen Haaksen, dass natürlich es jederzeit einen neuen Bernie Madoff geben könnte.
Das sagen auch sehr viele Experten, weil eben auch vor allem diese Gier der Menschen, die hört ja nicht auf. Und die ist auch immer wieder da. Vor allen Dingen, solange da in der Regulierung nichts verändert wird, wird, glaube ich, sowas immer wieder möglich sein. Ich fand noch die Frage spannend, warum er nicht früher ausgestiegen ist oder ob er nicht irgendwie den Absprung hätte schaffen können. Weil das sagen wir ja auch immer, die Leute müssen doch dann eigentlich irgendwie so einen Exit-Plan sich schaffen. Hatte er keinen?
Der Exit-Plan wäre ja gewesen, er müsste den Anlegern die Wahrheit sagen.
Oder untertauchen.
Naja, es war ihm ja schon sehr wichtig, Teil der Gesellschaft zu sein. Es war jetzt keiner, der jetzt irgendwo auf einer einsamen Insel leben möchte, so undercover-mäßig. Sondern es ging ihm ja schon um die Reputation, um das öffentliche Bild. Und irgendwann war natürlich dieser Schuldenberg so groß und diese ganze Betrugsgeschichte so groß, dass er da nicht mehr aussteigen konnte. Wenn er es gemacht hätte, dann wäre es natürlich so gewesen, dann wäre ja alles zusammengebrochen, sein ganzes Bild. Und ich glaube, das ist so der Punkt, dass er diesen Exit dann irgendwann verpasst hat.
Um die Geschichte jetzt vielleicht abzuschließen. Ja, Bernie Madoff ist jetzt tot. Er war final noch im Gefängnis, wurde irgendwie zur Rechenschaft gezogen und noch vier andere kleine Handlanger. Aber zur Rechenschaft gezogen auf den Institutionsseiten wurde ja niemand. Das müssen wir vielleicht auch nochmal hervorheben. Und es gibt da sehr viele Vermutungen, dass es auch noch größere Drahtzieher gab. Vielleicht sogar die Menschen, welche von den Big Four vielleicht, die da profitiert haben. Weil das waren ja diejenigen, die da wirklich riesige Gewinne auch draus gezogen haben.
Genau, die am ganz am Anfang eingestiegen sind, die haben sehr stark von dem ganzen Schneeballsystem profitiert. Die spät eingestiegen sind, waren die größten Loser in der ganzen Geschichte. Aber Bernie Madoff hat auch im Gefängnis dann im Gespräch mit Steve Fishman auch gesagt, unter meinen Kunden kann sich keiner über Armut beklagen. Und wenn man zum Beispiel, ich empfehle euch nochmal die Netflix-Reportage, die echt gut geworden ist über Bernie Madoff. Wenn man sich da die Opfer anguckt, dann ging es im Endeffekt darum, verkaufe ich jetzt mein Zweithaus oder nicht? Es ging ja vor allen Dingen darum, dass die Reichen, und ich bin wirklich nicht antikapitalistisch unterwegs, aber dass die Reichen ein bisschen ärmer geworden sind.
Ja, bis auf natürlich dann eben doch sehr dramatische Geschichten, zum Beispiel von einer Witwe, die ihren Rentenplan da rein investiert hat. Insbesondere eben auch durch diese indirekten Investments, ne? Weil die hatten natürlich nicht direkt mit Bernie zu tun. Und da ist er dann natürlich gar nicht die Superreichen angegangen, weil dann mit denen hatte er gar nichts face-to-face zu tun. Auch echt schon einige dramatische Geschichten, wie ich gelesen habe. Also das ist wirklich ein legendärer Fall gewesen für die Geschichtsbücher tatsächlich auch. Es gab sehr viele Todesopfer in dieser Geschichte auch. Ein ganz dramatischer Fall, aber ich würde sagen trotzdem ein wichtiger Fall, vor allen Dingen auch für die ganze Finanzindustrie. Wir haben sehr viel, glaube ich, an diesem Fall lernen können alle. Ich hoffe, dass auch gerade auf Seiten der SEC da ein paar Lehren gezogen wurden. Und ja, hoffentlich so etwas nicht nochmal passiert, auch wenn wir denken, dass das jederzeit passieren könnte.
Genau, Solveig. Und mit diesem Fazit verabschieden wir uns aus der ersten Folge der neuen internationalen Staffel von Macht und Millionen.
Sagt uns doch gerne mal, wie euch das gefallen hat. Wie immer per E-Mail an machtundmillionen@businessinsider.de oder über Instagram machtundmillionen findet ihr uns. Und ja, wir freuen uns, von euch zu hören und hoffen, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solveig Gode und Kayan Özgens.